Guten Morgen. Schön, dass wir uns heute wieder zum Gottesdienst treffen dürfen. Und es ist natürlich ein super Einstieg mit dem Licht, mit dem Vater des Lichts, weil auch das heute in unserem Predigtext vorkommen wird, weil es ist aufgegriffen aus dem Jakobusbrief. Und ohne große Umschweife, wir werden uns jetzt diesen Monat mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Ein Brief, was sehr intensiv ist, und so eine große Überschrift über den Jakobusbrief wird sein, und es steht in Jakobus 1,22, vielleicht der bekannteste Vers aus Jakobus: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Lasst uns ganz kurz über Jakobus sprechen, ein, zwei Informationen über diesen Mann. Wir wissen, es war der Halbbruder von Jesus Christus. Es war der älteste der Halbbrüder von Jesus Christus, das können wir einer Auflistung entnehmen. Und wir wissen, dass Jakobus ein sehr gängiger Name war bei den Hebräern, aber, und das ist spannend, er sich in dem Brief nie vorstellen muss. Man wusste, wer er war. Ich möchte gleich dazu erläutern, warum. Wir wissen aber auch aus Johannes 7,5, dass die Brüder, also die Halbbrüder Jesus, nicht an ihn glaubten. Nicht an Jesus glaubten. Sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Sie wussten nicht, was er vorhatte. Und Jesus hat ein sehr offenes Gespräch mit ihnen, Johannes 7, kurz vor dem Laubhüttenfest. Und wir wissen aus dieser Stelle, dass die Brüder und die Familie Abstand genommen hat von Jesus. Aber wir wissen auch, spätestens jetzt mit Jakobus, die Familie kam zum Glauben. Es gibt eine Stelle, wo beschrieben wird, dass Jesus eine persönliche Begegnung mit Jakobus hatte. Und er wahrscheinlich dessen, aufgrund dessen, dann zum Glauben kam. Warum hebe ich das hervor? Liebe Brüder und Schwestern, wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Eltern, wir haben Söhne und Töchter, wir haben vielleicht auch Brüder und Schwestern, die anscheinend den Glauben an Jesus Christus nicht annehmen wollen. Dem Ganzen vielleicht ablehnen, vielleicht sogar aggressiv gegenüberstehen. Aber wenn wir was aus dieser Bibelstelle entnehmen können, Jesus kann das. Jesus kann Menschen erreichen durch eine ganz persönliche Begegnung. Und darum mein Anliegen: Hört nicht auf, für die Eurigen zu beten. Für eure Kinder, für eure Eltern, für eure Schwestern, Brüder, all das, für eure Freunde, wo ihr denkt, die Herzen sind hart und sie werden niemals Jesus annehmen. Die Bibel lehrt uns da was anderes. Was wir machen dürfen, ist weiter die Leute vor Gottes Thron bringen im Gebet. Weiter beten, weiter beten. Und da sind wir auch schon beim Thema mit Jakobus. Gebet war sehr wichtig. Wir wissen von Flavius Josephus, dass Jakobus den Märtyrertod starb. Er wurde von den Zinnen geworfen und nach gesteinigt aufgrund einer Hauruck-Aktion eines hebräischen hohen Priester. Und der hatte das dann einfach durchgeführt, ohne den Segen der Römer. Das führte aber dazu, dass sich viele Juden übrigens, nicht Christen, sich dann bei den Römern über diese Hinrichtung beschwert hatten. Jakobus war beliebt in Jerusalem, und es gibt eine frühe christliche Überlieferung von Jakobus. Das muss ich euch gerade einfach weitergeben, weil ich fand das so schön. Er pflegte in den Tempel zu gehen, und man fand ihn auf Knien liegend und für das Volk um Verzeihung bitten. Er war Tag und Nacht unterwegs und hat gebetet für das Volk. Es war ein unerschütterlicher Beter, dieser Jakobus. Und es gab ein Urteil der frühen Gemeinde über Jakobus. Die frühe Gemeinde, nicht aus der Bibel, nochmal, die frühe Gemeinde schreibt, seine Knie müssen hart gewesen sein wie die eines Kamels, der ja ständig auf den Knien lag, um Gott anzubeten, um Verzeihung zu bitten für sein Volk. Also Knie wie ein Kamel heißt jetzt nicht besonders gelenkig, sondern eine Hornhaut ist da drauf, wenn man sie viel benutzt. Das ist jetzt so unser Maßstab für unsere Gebetskreise ab jetzt, ab 4 cm Hornhaut. Bist du frohlockend, dann darfst du frohlockend. Nein, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist so spannend, ne? dass die Gemeinde, dass das Urteil bei Jakobus hatte. Wie hat er denn gebetet? Der war ständig auf den Knien. Der muss doch Hornhaut ohne Ende gehabt haben. Was für uns wichtig ist, Jakobus lehrte, was er lebte. Und er lebte, was er lehrte. Es war im Einklang mit ihm. Das ist das Urteil der frühen Gemeinde. Und ich glaube, ein besseres Urteil über einen Christen kann es nicht geben. Wie schon gesagt, er starb. Den Märtyrertod. Ich möchte euch kein Geheimnis daraus machen, dass für viele Jakobus auch eine große Herausforderung war, auch für viele Reformatoren wie Luther zum Beispiel, der mochte Jakobus ja gar nicht. Ne? Der hatte diese Gnade von Paulus erkannt und dann las er Jakobus und sagt, oh, ohne Werk ist der Glaube tot, das kommt ja alles noch vor, uiuiui. Und das hat er dann schön hinten in seinem Kanon nach hinten verbannt in Jakobus. Ne? Rausschmeißen hat er sich nicht getraut, ist auch richtig so, aber nach hinten verbannt, weil er dachte, ah, da ist die Gnade gar nicht so zentral. Das stimmt aber nicht. Jakobus hebt die Gnade an keiner Stelle auf. Wir müssen bei Jakobus eins betrachten. Jakobus führt nicht zum Kreuz, sondern kommt vom Kreuz her. Er spricht an hauptsächlich erstmal Judenchristen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Wo er fragt, ja, wo zeigt sich denn euer Glaube? Was ist denn mit eurem Glaube? Wir werden gleich im ersten Kapitel ein paar Dinge daraus herausarbeiten. Aber nochmal, er führt nicht zum Kreuz, sondern kommt vom Kreuz her, von Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, sagen, das ist mein Herr und mein Gott. Und darum geht's doch. Und das ist das, was Jakobus hervorhebt. Ich habe mir versucht, jetzt in dieser Zeit, in den 5 Kapiteln, ganz Jakobus zu erfassen. Das ist natürlich nicht möglich, das ist nur mit der Gnade des Herrn möglich. Aber es ist schon spannend, welche Themen er aufgreift. Ne? Täter des Wortes zu werden, lebe deinen Glauben und lebe das, was du glaubst. Das wird noch ein Gedanke heute sein, aber wir betrachten vieles aus der jetzigen Situation. Betrachte die Dinge aus der Sicht der Ewigkeit. Was spielt wirklich eine Rolle für die Ewigkeit? Ne? Wir haben Sünde der Zunge. Was kann eine Zunge anrichten, ne? Wo Jakobus sagt, einerseits lobt ihr Gott und verflucht euch gegenseitig. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt, ein unbedachtes Wort kann unglaublich viel auslösen. Ein unbedachtes Wort kann sehr, sehr viel Negatives und Böses auslösen. Und da warnt uns Jakobus davor. Die Zielgruppe sind Judenchristen, die Jesus angenommen haben, aber in Gefahr liefen, wieder in die alten Strukturen zurückzufallen, nämlich wieder in die Werke. Und dann sagt er, wenn er von Werken auch Jakobus spricht, spricht er von den Glaubenswerken unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden heute Kapitel 1, 1 bis 18 betrachten und dann nächste Woche, da darf ich auch wieder, von 19 bis 27. Und ich möchte euch das jetzt vorlesen, der Brief des Jakobus, Kapitel 1, 1 bis 18. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn ihr mal von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allein willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und das Gras verdorben lassen. Und seine Blume ist abgefallen. Und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der der Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, birgt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir seine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir haben den typischen Briefstil, der in dem alten, antiken Griechenland gegeben ist. Und man stellt sich vor, Absender, Adressat und Gruß. So fangen die meisten Briefe auch an. Und dann geht es ja schon ganz steil los, ne? Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Freude über Versuchung. Da komme ich ein bisschen in den Stutzen erstmal, weil ich freue mich eher weniger, wenn es gerade Versuchungen gibt. Und ich rede jetzt wirklich nicht von Schokolade oder süßen Torten oder McDonald's, sondern ich rede von Versuchungen im Leben, die uns abbringen von Gottes Wegen. Die Versuchung im Griechischen Perasmos. Perasmos ist dieses Wort, was Versuchung meint, kann aber auch prüfen bedeuten. Für die, die vielleicht schon mal die Bibel studiert haben, auch mit dem Griechischen, werden sie darauf stoßen, dass in Johannes 6, wenn Jesus sagt, er prüfte seine Jünger, auch Perasmos steht. Also er prüft sie, im Glauben voranzukommen, aber er versucht sie nicht zu Fall zu bringen. Das wird das gleiche Wort benutzt für einerlei Versuchung, andererseits Prüfung. Hier haben wir das Wort Versuchung, also das, was uns von Gott wegbringt. Wenn Jesus uns prüft, will er sehen, was glaubst du und was lebst du. Aber auch hier bitte, wir können Jesus bei dieser Prüfung nicht überraschen noch enttäuschen, weil Jesus weiß alles und Jesus weiß, wie wir reagieren. Und er will unseren Glauben stärken. Hier an dieser Stelle geht es um Versuchung, zum Beispiel zur Sünde. Wir haben es dann später nochmal aufgegriffen mit den Begierden, der Weg zur Sünde. Es ist ganz spannend, dass Sünde immer wieder da ist. Wir sind Teil einer gefallenen Welt. Wir sind Teil einer Welt, die sich auch ganz offen gegen Gott stellt und sich immer mehr auch politisch distanziert. Alles ist gegen Gott. Es macht an sich innerhalb mancher Dinge überhaupt gar keinen Sinn mehr, aber es ist gottfeindlich geworden. Und in dieser Welt sind wir noch da. Wir haben zwar das Bürgerrecht im Himmel, das heißt, wir gehören in den Himmel, aber Fakt ist, wir sind noch Teil dieser Welt. Und die Sünde, das ist das, was uns von Gott trennt. Lügen, Betrügen, Stehlen, finstere Gedanken, all diese Sachen. Aber es gibt viele andere Versuchungen, die es auch gibt. Zum Beispiel die Versuchung, sich in der Welt zu verlieren. Dem zuzustimmen, was allgemein Zeitgeist ist und sehr gottfeindlich ist. Dem zuzustimmen, was da gerade läuft und vielleicht sich Gott gar nicht mehr irgendwie wichtig zu machen, sondern andere Dinge, ne? Karriere, Geld, Einfluss, Anerkennen. Und wisst ihr, wir kommen immer von der Versuchung her, das ist so was Böses, da kommt ob wir das früher Sesamstraße gesehen haben, da der Graf Dracula, der immer gezählt hat, und da kommt immer finster daher. Ich fand es auch furchtbar. Aber das ist nicht immer so diese Versuchung, der etwas Böses passiert, sondern es kann ganz lieb und freundlich kommen. Oh, du bist was Besonderes, du musst da mehr für dich, für uns machen, du musst dich mehr engagieren, wir brauchen dich. Das kann eine unglaubliche Versuchung sein, sich in der Welt zu verlieren, mit Karriere, Einfluss und natürlich, Freunde, wer hat es nicht gern? Anerkennung. Wer findet es nicht schön, wenn der andere sagt, schön, dass es dich gibt, tolle Gaben, schön, dass du da bist. Das kann eine unglaubliche Versuchung sein. Und natürlich eine der größten Versuchungen, und das ist ein großes Problem, was wir auch in unserer Zeit haben, auf mich zu schauen und nicht auf das Ziel zu sehen. Ihr kennt das Lied, werden wir heute noch singen, wurde bestellt und sofort umgesetzt. Das ist besser als bei Amazon. Und ich finde es so schön, dass diese Versuchung da ist, es geht um mich, ne? Es geht um meine Bedürfnisse, es geht um meine Sorgen, es geht um meine Ängste. Und ich verliere das Ziel aus den Augen. Ich verliere, um was es wirklich geht, vollkommen aus den Augen. Bei dieser Versuchung, auf mich zu schauen und das Ziel aus den Augen zu verlieren, können wir uns die Frage stellen, wen oder was bete ich eigentlich an? Und wisst ihr was, bei dem ganzen Thema Götzen und so weiter, man kann auch Sorgen und Ängste anbeten. Warum? Weil sie ständig gegenwärtig sind, weil sie dich ständig dominieren, weil sie dich im Griff haben. In deinen Beziehungen zu anderen, in deiner Beziehung zu dir selbst. Um was dreht sich's in deinem Kopf? Was ist dein erster Gedanke morgens? Was ist dein letzter Gedanke abends? Oder vielleicht mal, was lässt dich denn nachts nicht schlafen? Ne? Bei Tobi und Sarah wissen wir, was euch nicht schlafen lässt, aber das ist ein anderes Thema. Das ist in Ordnung. Die Sorge könnt ihr gerne mitnehmen. Aber immer dieser Gedanke, ich bin versucht, auf mich zu schauen. Immer leide ich, ne? Immer geht es mir schlecht. Niemand kümmert sich um mich. Gemeinde, Ältesten sind nie für mich da. Das ist so eine unglaubliche Versuchung, weil wir in einer sehr egoistischen Gesellschaft leben, wo das Ganze gefördert wird. Du bist wichtig, du bist der Mittelpunkt. Und trotzdem schreibt Jakobus, ihr dürft euch freuen über die Versuchungen. Ihr dürft euch freuen an diesen Dingen. Warum freuen? Nochmal, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, juhu, Versuchung. Ich bin auch niemand, der sagt, juhu, Verfolgung. Aber es ist diese Sache, die Jesus auch schon aufgreift in Matthäus 5, 10, in den folgenden Versen, in der Bergpredigt. Gut dran, wenn ihr verfolgt werdet. Gut dran, wenn sie euch verfolgen und über euch Lügen vertreiben. Gut dran, Wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass ich gut dran bin? Glückselig steht immer in der Bibel, wir haben das in Vers 12 auch, aber man kann es auch übersetzen mit gut dran. Es ist erstens mal gut dran, weil es sich klar zeigt, zu wem wir stehen und für wen wir wirklich einstehen. Es ist gut dran, weil wir einfach Klarheit haben und anscheinend die Welt auch Klarheit in unserem Glauben, zu wem wir stehen. Wisst ihr, wenn heute jemand sagt, ich bin Christ, muss man heute schon mal nachfragen, was bedeutet das denn? Ne? Zugehörigkeit zur Kirche, getauft und sonst irgendwas. Nein, Christ heißt laut der Bibel, ich habe eine lebendige Beziehung an Jesus Christus. Ich lebe mit ihm und er ist mein Herr und mein Gott. Das heißt Christ sein. Und es ist gut dran, wenn wir etwas haben, was wert ist, angefochten zu werden. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und die absolute Wahrheit ist keine absolute Wahrheit und das soll die Wahrheit sein. Ich kriege auch Kopfweh von dieser Logik. Aber der Punkt ist, das ist dieser Punkt, ne? Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Das stimmt aber nicht. Jesus ist die Wahrheit und sein Wort bleibt und ist die Wahrheit. Das, was er sagt, sind Fakten. Und wenn es heißt, gut dran, heißt es, es ist nicht mehr gleichgültig. Und wisst ihr, warum sich die Welt an Jesus stößt? Warum sie Angst hat vor Jesus? Weil Jesus Christus ewig ist und die Welt nicht. Und das erträgt sie nicht. Jesus sagt es so schön mal in Johannes 16, die Welt hasst mich. Sie hasst mich, weil ich ewig bin. Und wenn du das erkannt hast, was wirklich ewig ist, wenn du erkannt hast, dass wir mit Jesus Christus gehen und dass es eben auch manchmal bedeutet, dass man Abgrenzung erfährt oder vielleicht auch Anfeindungen hat, dann bist du gut dran. Weil du verstanden hast, was wirklich wichtig ist. Und Jakobus hebt es hervor, lauter Freude, warum? Biblisch bewährt sich Glaube nur unter Druck. Biblisch bewährt sich der Glaube, das, was die Leute zeigen, nur unter Anfechtung, unter Druck. Wir finden das immer wieder, wo die Propheten Anfechtung und Probleme hatten. Und ich kann es euch heute sagen, und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, es gibt keinen in der Bibel oder Heiligen Schrift, der ein wunderbares, schönes und sorgenfreies Leben hatte. Das ist die Lüge des Teufels, die man uns heute klar machen will. Es muss alles super laufen. Und wenn es nicht super läuft, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in all dem Stress, dann ist Gott schuld. Oder irgendwelche Menschen. Das gibt's nicht. Das, was in die Bibel bezeugt ist, dass Menschen, die wohl Probleme hatten, Sorgen, Ängste, Zweifel übrigens auch, Zweifel an dem Weg, den manchmal Gott vorgibt, dass es am Ende aber immer war, dass sie sich bewährt haben und an Gott festhielten. Wir kommen noch gleich dazu mit der Meereswoge. Glaube bewährt sich in der Not und Glaube, und das ist die Freude, von der Jakobus spricht, kann in der Not wachsen, eigentlich nur in der Not. Weil was ist in der Not? In der Not, in der Anfechtung, in der Versuchung erfahren wir, was wirklich hält oder was nur hinhält. Es wird das weggenommen, was dir gar keinen Halt geben kann in dieser Welt. Und wenn du dann erkennst in dieser Not, wer wirklich dein Halt ist, dann bist du gut dran. Weil dann weißt du, dass nur Jesus Christus dich halten kann. Ich frage mal heute Morgen, deine Beziehung zu Jesus Christus, und ich hoffe, du hast eine Beziehung, ist die eigentlich krisenfest oder wird die sofort weggeworfen, sobald es schwierig wird? Jede gute Beziehung, ob Freundschaft oder Ehe, muss Krisen durchstehen, muss Krisen meistern, damit sie wachsen kann, damit das Band stärker wird. Bei Gott ist es nicht anders. Und das ist das, was Jakobus sagt. Ist deine Beziehung zu Jesus krisenfest? Und das mal ganz frei raus, kann jeder sich selber prüfen. Und ich finde es so schön, dass er das auch schreibt. Ne? Freude, freu dich daran, du hast jetzt die Chance zum Wachstum. Du hast jetzt die Chance zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Wir haben das so schön mal beim Philipperbrief, ne, wo Paulus sagt, auf dieses Ziel, und da spricht er nicht im Griechischen von Telos, das ist Zielvollendung, also da, wo wir hinwollen. Er spricht vom Ziel von Skopos. Und Skopos war die Zielscheibe. Beim Bogenschießen. Und was er sagt ist, er schaut auf das Ziel und beim Bogenschießen, wer das schon mal machen durfte, man hat ja da nicht umsonst so einen Lederschutz, weil es tut mächtig Aua, wenn das mächtig hier auf den Arm kommt, dann hat man das Ziel vor Augen. Man muss alles andere ausblenden, um dieses Ziel zu treffen. Fokussiert, konzentriert, im Gebet, auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, Gemeinde ist auch dafür da, dass wir gemeinsam das Ziel nicht aus den Augen verlieren und fokussiert sind und füreinander im Gebet einstehen. Das ist Gemeinde. Das ist kein Hobbyclub. Das ist nicht irgendwie, dass du den Sonntag rumkriegst, weil du nicht weißt, was du morgens machen sollst. Es ist Gemeinschaft mit dem Herrn und Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir zusammenwachsen müssen und wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen. Ist deine Beziehung zu Jesus krisenfest? Oder bei jeder Krise wirfst du das Handtuch? Kein Gebet mehr, kein Bibellesen und schon gar keine Gemeinde mehr. Und dann schreibt es, ne? Und damit ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk sein. Dieses Ausharren ist ein wunderschönes Wort im Griechischen, denn es bedeutet drunterbleiben, per Wortdefinition. Wisst ihr, woher das kam? Das kam vom Lastenschleppen. Leute haben Lasten geschleppt. Und um diese Last irgendwo hinzubringen, mussten sie drunter bleiben. Ne? Logisch, ne? Wenn ich daneben stehe, geht die Last meistens ganz schlecht ans Ziel. Das heißt, sie mussten es aushalten, diese Last zu tragen und mussten unter dieser Last bleiben, damit die Belastung zwar da ist, aber dass man auch ans Ziel kommt. Wäre ich nicht drunter geblieben, wäre ich ausgewichen, die Last fällt ab, aber ich verliere das Ziel aus Augen. Nicht ausbrechen aus der Belastung, sondern die Belastung aushalten. Und wisst ihr, was wir werden müssen auch als Gemeinde? Krisenfest. Eine Gemeinde, die auch Belastungen aushält. Vielleicht auch kontroverse Diskussionen, ja, das gehört dazu. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder unter Jesus vereinen, zusammenstellen und eben seine Wege gehen. Aber wir müssen eine Gemeinde werden, die aushält und die nicht beim kleinsten Wind sofort auseinanderbricht. Das Interessante ist, dass man mit Ausharren auch standhalten sagen kann. Und jetzt werde ich wieder antik mit militärisch. Ihr wisst, ich habe ein Faible für Militärgeschichte. Wisst ihr, wann der kritischste Moment einer Schlacht war in der Antike? Wenn die Schlachtreihen aufeinander trafen. Das war der kritischste Moment, weil die Frage war, halten sie stand? Wenn sie nicht standgehalten haben, ist die ganze Schlachtlinie eingebrochen, Panik brach aus und das ganze militärische Unternehmen war dem Tode geweiht. Übrigens gab es nichts Schlimmeres auf Schlachtfeldern als Panik, weil dann wurde man vom Feind einfach überrannt. Schlachtlinie, ne, diese Schlachtlinie halten, standzuhalten, heißt sehr wohl den Druck auch auszuhalten, auf den jemand kommt. Aber nochmal, was sollen wir als Gemeinde machen? Wir müssen die Reihen schließen. Wir müssen uns gegenseitig schützen und decken. Ich finde es so schön, ne? Epheser 6, 10 bis 20, die Waffenrüstung Gottes. Was ist denn unser Schild? Es ist das Schild des Glaubens, was wir gegen die listigen Anschläge des Teufels haben. Und wisst ihr, ihr kennt die Geschichte, wir haben ja schon drüber geredet und gepredigt, aber was war die römische Stärke? Der Mann neben ihm, der Mann hinter ihm, der ihn gedeckt hat. Formation, Disziplin und auch hier. Wir können gemeinsam standhalten. Wenn du alleine versuchst, dieser Welt, diesen Versuchungen, der Sünde standzuhalten, wirst es nicht schaffen. Dafür hat Jesus auch Gemeinde gestiftet. Und das ist es. Lasst uns zusammen die Reihen schließen im Glauben und Vertrauen, dass wir Geschwister sind. Und nochmal, auch, wir wollen auch immer die Sache aus der Ewigkeit her betrachten. Wir, die wir gläubig sind, verbringen die Ewigkeit miteinander. Ist doch schön, wenn wir das jetzt schon versuchen, auch in unserem Leben wiederzuspiegeln. Und nicht sagen, am Himmel, da verstehen wir uns, aber jetzt kommen wir nicht vor die Flinte. Und das ist es. Galater 6,2 schreibt es so schön, da schreibt Paulus an die Galater, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da spricht er sogar vom Gesetz. Lasten tragen, standhalten, Gemeinschaft, gemeinsam. Und Jesus ermutigt uns in diesen Zeiten, in ihm festzumachen. Wisst ihr, wir sind eine Zeit voller Gefühle. Da muss immer alles stimmen, alles gut sein, perfekte Musik, Licht. Es muss immer alles gut laufen. Ich merke es ja selber, wenn ein guter Song im Radio läuft, geht es mir auch gleich viel besser. Wenn ein schlechter läuft, geht es mir gleich viel schlechter. Also Musik hat eine unglaubliche Auswirkung auf die Psyche, zumindest auf meine Labile. Aber der Punkt ist, dass das eben, wenn Anfechtungen da sind, da geht es nicht um Gefühle, sondern um dieses Schauen und den bewussten Blick auf Jesus haben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du der Herr bist. Und danke, dass du mir hilfst, standzuhalten. Und dann spricht Jakobus etwas an, was ich ganz faszinierend finde. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid. Und das finde ich so schön. Ne? Dieses Ausharren und Standhalten, damit wir vollkommen sind. Vorbild ist da Jesus Christus selber. Er hat ausgehalten. Wir wissen, er hätte es mit einem Wort beenden können, die ganze Passionsgeschichte. Da standen 12 Legionen Engel bereit, ihn zu retten. Und das sind Elitetruppen. Das sind keine Bundeswehr, sondern die können was. Und hoffentlich hört das jetzt niemand. Nee, aber das war wirklich was los. Gell? Und die können was. Und er hätte es mit einem Wort beenden können. Aber er hat es ausgehalten für dich und mich, weil er wusste, was passiert, wenn er es nicht macht. Er hat ausgehalten. Er ist drunter geblieben, unter der Last, die er tragen musste, völlig unschuldig. Und trotzdem als Schwerverbrecher gekreuzigt. Und dann spricht Jakobus von Vollkommenheit. Vollkommenheit, wie, was? Jesus spricht es mal in Matthäus 5,48, auch in der Bergpredigt ein. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was heißt denn hier eigentlich vollkommen in Bezug auf den Vater? Wir wissen, er gibt uns den Heiligen Geist, wenn wir gläubig geworden sind, Epheser 1,13 und 14. Wir wissen, dass wir in seinen guten Werken wandeln dürfen. Aber was macht ein vollkommener Vater? Er gibt. Was macht ein vollkommenes Kind? Und das ist unser Status. Er empfängt. Ich finde es so schön, dass wir heute diese Kindersegnung haben. Bei der Bella Sophie haben wir das gesehen. Wir sehen es übrigens sehr schön an kleinen Kindern. Die empfangen ja nur. Also ich weiß nicht, was Bella Sophie schon für euch produktiv gemacht hat. Irgendwie mal Einkäufe, Abwaschen, nee, gerne und gar nichts. Das ist Kinder. Nee, aber die kann überhaupt nichts machen. Sie empfängt nur. Sie empfängt Nahrung, übrigens auch Liebe und Zuneigung. Man kennt dieses Experiment vom alten Fritz, wo man den Kindern nur Nahrung gegeben hat, aber keine Zuneigung und nicht mit ihnen gesprochen hat. Die sind alle reihenweise gestorben, die Kinder. Also es gehört alles dazu. Sie empfängt Nahrung, sie empfängt Liebe und Zuneigung. Und wisst ihr, was dann passiert? Sie wächst und gedeiht und wird immer selbstständiger. Von ihren Eltern irgendwann mal unabhängig, ne? Das ist ja dann, wenn das Leben beginnt, wenn die Kinder ausziehen, ist egal. Aber das ist so dieser Punkt. Gell? Und das ist es, was sie empfängt. Warum tun wir uns so schwer zu empfangen von Gott? Und darum geht es letztendlich, dass wir empfangen. Als vollkommene Kinder sind wir bereit und stehen morgens da und sagen, Vater, ich nehme das heute, was ich brauche, aus deiner Hand. Ich möchte deine Liebe empfangen, ich möchte empfangen die Vergebung, ich möchte empfangen die Geduld, die ich oft nicht habe. Ich möchte all diese Dinge von dir empfangen für den heutigen Tag. Das Volk Israel hat Manna immer für den Tag gesammelt, außer dem Sabbat. Aber sie haben nicht mehr gesammelt. Und Gott hat gesagt, ihr dürft auch nicht mehr sammeln. Und dann gab es so ein paar Experten, die haben mehr gesammelt. Was war drin? Würmer ohne Ende, nicht mehr lecker. Das kannst du nicht mal mit ordentlicher Soße essen. Und was war? Es war Empfangen aus dem täglichen Leben. Das, was ich heute brauche. Das ist auch das, wo Jesus sagt in der Bergpredigt, was macht ihr euch Sorgen über sonstige Dinge? Heute der Tag zählt. Es hat noch keiner einen Tag seinem Leben hinzugefügt, wenn er sich zu viel Sorgen gemacht hat. Empfangen aus Gottes Hand, im Gebet und auch in der Gemeinschaft und dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und dann sagt das auch, und Gott gibt Weisheit. Ne? Das ist auch wirklich die Weisheit der Heiligen Schrift. Ich rede nicht von den griechischen Philosophen. Es gibt viele Weisheitssprüche, aber es gibt nur welche, die wirklich göttlich sind und die sind von Jesus Christus. Und das ist die Weisheit. Wer ist wirklich da? Wer trägt dich? Was ist wirklich wichtig? Wer liebt dich wirklich? Und wer hält dich bis in alle Ewigkeit? Das ist nur einer und das ist Jesus Christus. Und lasst uns da weise handeln, indem wir Gottes Wort folgen. Indem wir Gottes Wort ernst nehmen und uns gegenseitig ermutigen. Menschen ermutigen zum liebevollen Handeln, das ist unser Motto. Was gibt es Ermutigerendes, als wenn mir jemand sagt, hey, Jesus ist da und er steht zu dir. Und das ist das, was Jakobus hier vorhebt. Lasst uns vollkommene Kinder werden, die täglich aus der Hand des Vaters empfangen. Lasst uns vollkommene Kinder in der Gemeinschaft werden. Ja, wir dürfen in dem Fall ein Kindergarten sein, wo Gott gibt und schenkt. Nicht kindisch, sondern wo wir empfangen dürfen und wachsen und gedeihen. Und das in der Gemeinschaft. Und dann spricht Jakobus das auch an. Ne? Und Gott macht keine Vorwürfe. Menschen machen Vorwürfe, was alles schief läuft und so weiter. Was hättest du alles tun können? Was sollte ich alles machen? Gott gibt gerne, er macht doch keine Vorwürfe. Er gibt doch kein Limit bei den ganzen guten Geschenken und vollkommenen Gaben. Wir haben das dann ab Vers 16. Was er uns gibt, schenkt er mit Liebe und Hingabe, weil er ja will, dass Jesus Gestalt in deinem Leben gewinnt. Die Frage ist, willst du das? Und dann sagt er es auch, er bittet aber im Glauben, also im tiefen Vertrauen. Das griechische Wort heißt Glauben, heißt Vertrauen. Ich vertraue ihm. Und was sagt er? Ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Jetzt spricht Jakobus über das Meer. Wir wissen, dass die Hebräer große Probleme mit größeren Ansammlungen von Wasser hatten. Es gab nie eine hebräische Flotte in der Zeit der Bibel. Juden hatten Probleme, für sie war das Wasser mysteriös, da gab es Geister und Dämonen, das ist auch die Reaktion, Matthäus 14, als Jesus auf dem Wasser geht, ein Gespenst, das war die normale Reaktion eines Juden auf irgendeinen Sturm im Wasser. Und sie hatten große Probleme mit Ansammlung von Wasser und genau das nimmt Jakobus als Vorbild, weil jeder Jude in größeren Mengen von Wasser ein Gräuel hatte. Und für das Meer war es Problem. Und was heißt denn das, dieses Meer hin und her, Meereswoge? Keinen Moment Ruhe, nichts Festes. Das Meer ist unberechenbar. Ich habe ja Probleme im Meer, in tiefere Stellen zu schwimmen. Nicht wegen Schwimmen, sondern ich weiß nicht, was drunter ist. Gell? Dann gibt es immer diese komischen Filme, wenn du die mal gesehen hast, wenn da so was Großes, Dunkles unter dir durch und du merkst ja gar nicht, ist das schön hier. Und dann, aber das ist so, dieses Unbeständige, dieses, was kommt da, was ist da, ich weiß es nicht. Und das ist das Meer. Und dann sagt er es, und wie sieht es bei dir im Leben aus? Immer kein Moment Ruhe, immer getrieben, nichts Festes, wo du festmachen kannst, alles unberechenbar. Und was kommt da? Jetzt nicht nur von unten, sondern auch von links und rechts manchmal. Ist so dein Leben auch im Glauben? Ist so dein Alltag? Jakobus hebt es hervor, indem er sagt, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Interessanterweise spricht Jakobus sehr oft von Mann und nicht vom Mensch. Der meint uns Männer. Spannend, das macht er auch später nochmal. Aber wir Männer stehen da auch erstmal in der Verantwortung. Das zählt auch für Frauen, Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber der Punkt ist, wir Männer stehen erstmal in der Verantwortung auch. Was ist wankelmütig, wenn man nicht festgemacht hat in was in seinem Leben, wenn man nicht festgemacht hat in Jesus Christus? Dann treibt man von den täglichen Sorgen hin und her. Darf ich mal fragen, ob du festgemacht hast in Christus, ob du dich an ihm festhältst, er hält uns fest, aber ob du dich an ihm festhältst, gerade wenn die Not ist, oder unbeständig, was heißt denn unbeständig? Menschen, die keine Ordnungen haben, die Gebote Gottes verachten. Und wie oft lesen wir in der Bibel Zitaten, wie es ihnen gefiel. Sich an Gott festzuhalten, heißt seine Gebote zu halten. Das heißt effektiv aus Johannes 15, ihn zu lieben. Wie sind wir? Wankelmütig, unbeständig? Und nochmal, das ist keine Verurteilung, es ist eine Einladung, die Dinge festzumachen in Christus. Weil wenn Jesus uns ruft, ruft er uns nach Parakaleo und das ist ermutigen. Er will dich ermutigen, mit ihm zu gehen. Und dann schreibt er auch, gut dran, die Versuchungen erdulden. Und das haben wir dann in Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und dieses glückselig, Makarios im Griechischen, ist gut dran, der die Versuchung erduldet. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, aber wie betrachten wir die Dinge in unserem Leben? Betrachten wir sie aus dem jetzigen Moment, aus dem Stand heraus, was ich kann, was ich leisten kann, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Oder, und da ermahnt uns auch 1. Petrus 5,10, betrachte ich die Dinge aus der Ewigkeit heraus. Auf das, was wirklich ewig ist. Und die Bibel lädt uns ein, die Dinge aus der Ewigkeit zu betrachten. Wisst ihr, was das Spannende ist? Und das ist nicht leicht, da will ich mir auch gar nichts vormachen, noch sonst jemand anders. Da werden manche Dinge, die so groß sind, klein. Und manche Dinge, die sehr klein sind, wie zum Beispiel gerade mit Christus festzumachen, gerade in der Vergebung, in der Liebe zu gehen, unendlich groß. Die Frage ist, nach was richten wir uns aus? Nach den kleinen Dingen oder nach den großen Dingen? Aus der Sicht der Ewigkeit. Und Jesus lädt uns ein, betrachte die Dinge aus der Sicht der Ewigkeit. Da werden manche Dinge, die jetzt so groß erscheinen, manche Sorgen und Ängste, manche Probleme, vielleicht sogar, und ich sage das ganz seelsorgerlich vorsichtig, manche Verletzung unendlich klein, aber die Liebe Gottes, die Gemeinschaft mit ihm unendlich groß. Und das ist das, was Jakobus hervorhebt. Gut dran ist, der das erkannt hat, die Dinge aus der Ewigkeit zu betrachten. Und auch hier, wir müssen eine Gemeinde werden, die genau das macht. wo wir uns ermutigen, die Dinge aus der Ewigkeit zu betrachten, nicht aus hier und jetzt. Leute, ich kann gerade keine Nachrichten mehr schauen, weil ich habe das Gefühl, die drehen mir gleich die Heizung ab, was jetzt nicht ganz so wild wäre. Irgendwie läuft der Krieg so und irgendwie läuft alles schlecht, alles wird teurer. Ja toll, da kannst du dich ja gleich aus dem Kellerfenster schmeißen. Also es ist doch einfach eine Katastrophe, oder? Ich gucke keine Nachrichten mehr, weil das ist nur noch on top, was alles schief läuft und was noch schiefer am schiefesten gehen kann, falls man das überhaupt steigern kann. Auf was will ich schauen? Auf Jesus. Die Sache aus der Ewigkeit betrachten. Dann spielt die Heizung keine Rolle. Im Himmel wird man nicht frieren. Gehe ich davon ganz stark aus, dass die keine Pipeline in den Himmel haben, die Russen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dinge aus der Ewigkeit betrachten und dass wir diese Gemeinschaft auch sind, die das fördert. Und dann rede ich ja nur von den großen Dingen, Ereignissen. Corona kommt auch wieder im Herbst. Hip, hip, hurra, ich habe es vermisst. Kommen all diese Dinge, kommen wieder, es wird alles vorbereitet. Dann hast du ja auch noch persönlich Sorgen und Ängste. Was ist das denn? Ist das das Leben, was Jesus vorgesehen hat? Auf was schaust du? Und dann schreibt es auch, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das ist ja immer das, was die Welt dann sagt. Finde ich übrigens spannend. Da stehen die größten Atheisten nach einer großen Katastrophe mit dem Schild da, warum Gott lässt du das zu? Und dann denke ich immer, hä? Einerseits glaubst du nicht an ihn, aber anklagen kannst du ihn. Nee, Gott versucht nicht zum Bösen. Lasst euch da auch nichts vormachen. Wenn euch böse Dinge passieren, kommt es aus der Begierde heraus, aus der gefallenen Natur, der alte Adam, aus dem Teufel heraus und dass es eine gefallene Welt ist. Aber Gott will sicher nicht, dass du zum Bösen versucht wirst. Und er spricht ganz klar von der Begierde. Was ist die Begierde? Die Begierde ist der Weg zur Sünde. Es ist das, was geweckt wird. Ne? Wenn wir nicht die Beziehung zu Jesus suchen, wenn wir Jesus nicht täglich auch, ich sag's mal, wie es ist, inhalieren, dann kommt die Begierde. Das ist der Weg zur Sünde. Ne? Ich mache mich gedanklich bereit, böse Dinge zu tun, böse Dinge zu sagen. Und das ist die Begierde. Und da können wir fragen, welchen Weg gehen wir denn oder welchen wollen wir gehen? Und nochmal, das ist ein Problem von jedem. Ne? Ich würde ja gern sagen, ich bin der Erhaben. Das geht aber nicht, da sitzt meine Frau im Gottesdienst, die weiß das, dass ich das kann. Und das ist dieses Ding, wo wir uns auch immer vor Augen halten müssen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Pfad Gottes zu gehen. Und jetzt kommt ein sehr schöner Teil, mit dem möchte ich dann versprochen auch schließen, werden wir dann fröhlich ins Abendmahl übergehen, nämlich irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel des Schatten, noch seinen Willen hat er nach seinem Willen hat er uns das Wort der Wahrheit gegeben, damit wir seine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Er freut sich an dir, wenn du ein Kind des Lichts bist. Und ich finde es eigentlich auch schön, ich finde es so toll bei kleinen Kindern, ne? Das kennt man auch bei ganz kleinen Kindern, die versuchen den Eltern eine Freude zu machen. Ne? Die malen ein Bild und so weiter. Ist kein Picasso, doch manchmal schon. Aber manchmal ist es kein großer künstlerischer Wert jetzt dahinter. Ne? Meine Kinder sind ja nicht da. Aber es ist einfach schön, dass die Kinder was machen. Und das mit Elan und Freude und ganz bringen sie es dann. Guck mal, Mama, was ich gemalt habe. Guck mal, Papa, was ich gemalt habe. Und dann freut man sich auch als Eltern. Erstens, er ist fähig, Buntstifte zu benutzen. Aber das Schöne ist, ne, er hat was für mich gemacht mit Freude und Elan. Wisst ihr, unser Problem auch in unserer Beziehung Gottes ist, dass wir immer vom Resultat herkommen. Wir wollen diesen Erfolg sehen. Nee, was bringt mir das, wenn ich das mache? Gott ist fürs Resultat zuständig. Für was wir zuständig sind, ist mit Freude mit ihm zu leben und zu machen. Ja, ich weiß, dann ist manchmal ein stammeliges Gespräch mit meinen Verwandten übers Evangelium. Glaubt mir, wenn ich meinem Vater gegenüber sitze, da kommen keine schlauen Weisheitsworte raus, noch viele Bibelverse. Da komme ich ins Stocken. Da verliere ich die Fähigkeit zu sprechen. Aber vielleicht bewirkt es trotzdem was. Weil Gott hat gesagt, soll ich von mir erzählen. Er hat nicht gesagt, rhetorisch perfekt mit einer PowerPoint und immer dabei und hier Beamer, bumm und jetzt guckst mal, wie das läuft. Sondern vertrau mir, dass mein Wort nicht leer zurückkommt. Und das kann dieser Vater des Lichts nochmal empfange vollkommen als Kind. Und wisse, dass Gott dieser Gott ist, der hier beschrieben wird, nämlich jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Zu was führt das? Zur Dankbarkeit. Ich bin Gott gegenüber dankbar für das, was er mir gibt. Und ich weiß, man will uns alles gerade absprechen und die Milch wird teurer, es gibt vieles, aber wir haben viele gute Dinge. Und wisst ihr, für was wir dankbar sein können? Für Gemeinde. Für diese Gemeinde kann man dankbar sein. Wir sind nicht perfekt, oh je, das ist nur Jesus. Aber wir haben einander und wir gehen nicht alleine durch diese Welt. Wir können füreinander beten, wir können Christus als Fundament verkündigen, wir können es am Pommesstand machen in 2 Wochen, tragt euch fleißig ein. Ne? Sonst muss es die Emanuel-Gemeinde immer machen, den Pommesstand. Weil wenn ich die ganze Zeit dort bin, bin ich der beste Kunde. Und dann sagen die, Riesenumsatz in der Zeit, wenn der Marcel da ist. Ja. Also tut meinem Geldbeutel und meiner Figur einen Gefallen. Liebe Geschwister, tragt euch ein. Danach brauche ich wahrscheinlich erstmal eine Abmagerungskur. Aber dieses Gemeinschaft zu leben, voranzugehen, und das ist es. Ne? Alles Gute kommt von Gott. Und die Gemeinde ist das, was Gott will und gestiftet hat. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Machen wir uns nichts vor. Und trotzdem hat uns Gott auch Werkzeuge in die Hand gegeben, durch Vergebung und Versöhnung, dass wir das leben können und in Gemeinschaft leben dürfen. Weil Gott ist immer der, der die Hände offen hält und vergibt. Dann nimm das doch auch in Gebrauch, dieses Werkzeug. Und nochmal, bei ihm ist kein Wechsel der Schatten. Dieser Vater des Lichts ist unveränderlich. Das heißt, wir haben Fakten des Glaubens und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Freu dich, wenn du in Versuchung gerätst, weil du dann den Vater besser kennenlernen kannst, nämlich Faktencheck. Der Vater liebt dich, der Vater vergibt dir, der Vater hält sein Wort und der Vater gibt dir das ewige Leben. Und darum dürfen wir auch die Dinge aus der Ewigkeit betrachten. Und freu dich, dass du eine Gemeinde hast, wo wir gemeinsam beten, gemeinsam gehen können und wo wir eben einen verkündigen dürfen. Und dafür hast du mir zusammengestellt. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du der Herr bist und bleibst bis in alle Ewigkeit. Und ich danke dir vor allem, Herr, für dein Wort. Und du siehst, wo manche vielleicht jetzt in Versuchung geraten, von deinen Wegen abzukommen. Und ich bitte dich einfach, dass sie den Mut haben, Geschwister ihres Vertrauens als Unterstützung zu bekommen, gemeinsam den Weg vorangehen und dass wir als Gemeinde zusammenstehen und diese reinschließen, damit wir standhalten können gegen die listigen Anschläge der Welt, des Teufels und all dieser Dinge. Und dass wir in der Liebe bleiben. Der Liebe untereinander und der Versöhnung. Danke, dass du der Vater des Lichts bist und mach uns zu vollkommenen Kindern, indem wir anfangen, von dir und aus deiner Hand alles zu empfangen. Danke dafür, Jesus. Amen.